Ja, gerade die Stelle, die Joshua gelesen hat aus dem Titusbrief, drückt so gut das aus, was wir heute auch an unserem Herrn Jesus sehen werden, wenn wir ihn beobachten, wie er handelt auf dieser Erde. Wenn da steht, dass die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen ist, dann sehen wir sofort im Lukas-Evangelium, dass diese Menschenliebe eine Person ist, dass diese Freundlichkeit der Herr Jesus in Person ist. Er ist die Menschenliebe in Person. Man kann nicht besser definieren, was ist Menschen, was ist wahre Menschenliebe, als dass wir sagen, es ist nichts anderes als der Herr Jesus Christus. Und das wollen wir, so wollen wir jetzt das Kapitel 5 im Lukas-Evangelium wieder aufschlagen. Ich habe mir vorgenommen, bei der Vorbereitung diese zwei Ereignisse im Leben des Herrn Jesus, die Heilung des Aussätzigen und dann auch die Heilung des Gelähmten, auszulegen. Aber es blieb dann doch nur beim ersten. Wir wollen das Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Wir wollen ja nicht einfach eine bestimmte Portion abhaken, sondern wir wollen hören, was will der Herr mir und dir sagen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und es wirkt in uns. Es will in uns verändern, Veränderung schaffen. Es will aufdecken. Es will trennen. Seele und Geist, sagt uns der Hebräerbrief. Und um das beten wir auch heute. Gerade in diesen zwei Begebenheiten wird uns so richtig vor Augen geführt, warum der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wir finden ja diese Schlüsselstellen im Lukas-Evangelium. Eine ist gleich einige Verse weiter hinten in Lukas 5, 31 und 32 und die andere in Lukas 19. Da steht in Vers 31, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Es gibt eine Voraussetzung, dass wir Jesus begegnen, dass wir in den Genuss dieser Menschenliebe in Person kommen. Wir müssen Sünder sein. Und jeder ist Sünder. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen das nicht zugeben, nicht wahrhaben wollen. Sie sind selbstgerecht. Sie fühlen sich sofort besser, weil es andere gibt, die noch schlimmer sind als sie. Das ist das größte Hindernis, dass Menschen auf ihr Angesicht fallen vor Jesus und sagen, du hast recht, ich brauche dich, ich bin ein Sünder. Aber für sie ist der Herr gekommen. Und auch in Lukas 19 wird das der gleiche Gedanke ausgedrückt, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Verlorene, das sucht er und rettet er. Warum sind wir Menschen denn vor Gott verloren? Ich kann euch sagen, jeder Mensch, der je geboren wurde auf dieser Erde, ist verloren vor Gott. Außer ihm, dem Sohn des Menschen, Jesus Christus. Jeder andere Mensch ist verloren, abgetrennt von Gott. Warum denn? Schlagen wir doch Jesaja 59 auf. Jesaja 59. Da wird uns gesagt, dass es nicht an Gott liegt, unsere Verlorenheit. Es liegt an uns. Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Diese Aussage trifft für uns alle zu, ob wir nicht gerettet sind, ob wir wiedergeboren sind. Es trifft auf beide zu. Unsere Sünden bewirken, dass Gott nicht hört. Hört Gott dein Rufen, Bitten und Flehen? Hört er mein Gebet? Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn das nicht der Fall ist. Die erste Möglichkeit lesen wir hier. Die Sünde ist es, die trennt. Die Sünde, die wir nicht ausräumen in unserem Leben, bewirkt, dass er nicht hört. Und wir wissen, dass die Bibel sehr realistisch ist in diesem Punkt. Sie weiß, dass wir auch als Gläubige immer wieder in Sünde fallen. Und das ist nicht einmal das Problem. Das ist nicht einmal das Problem. Weil dieses Problem hat Christus gelöst. Und sein Blut ist eine Quelle, ein nie versiegender Quell, der unsere Sünden reinwischt wieder. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Und hier sehen wir wieder den Segen der Bußfertigkeit im Leben eines Gotteskindes. Es gibt keinen größeren Reichtum als Bußfertigkeit in unserem Wesen. Der zweite Grund, warum Gott nicht hört unsere Gebete. Ganz einfach, weil er es besser weiß als wir. Weil er es besser weiß. Und so merken wir, wie wichtig es auch ist, zu lernen, den Willen Gottes zu erkennen. Und da werden wir ja so intensiv aufgefordert im Neuen Testament. Immer wieder als Gläubige, dass wir danach trachten, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Dann können wir auch den Willen Gottes beten. Und ich kann euch sagen, dann steht nichts im Weg zur Erhörung unserer Gebete. Wenn wir in seinem Willen beten, dann wird er uns geben, was immer wir auch bitten. So. Ermutigen wir dann einige Seiten weiter in Jesaja 65, Vers 24. Dem Volk Israel prophezeit wird, wie es einmal sein wird, wenn sie ihren Messias angenommen haben, wenn sie ihn erkannt haben und wiedergeboren worden sind. Wie es sein wird in dem messianischen Reich. Da wird es folgendermaßen sein. Nicht Gottes Ohr ist zu schwer. Er hört nicht. Nicht mehr die Sünde, die trennt. Sondern hier steht in Vers 24, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Und ich kann euch sagen, das gilt schon heute für uns, für seine Kinder. Das können, dürfen wir so erleben. Während wir noch beten und flehen, erhört er. Ich bin sicher, viele von uns haben das auch schon erleben dürfen. Ich möchte noch einmal die Frage stellen, warum sind wir Menschen verloren? Dazu einfach einen Vers lesen aus Johannes 8, Vers 44. Warum sind wir verloren vor Gott? Da sagt der Herr Jesus, warum? 8,44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Mensch hat den Teufel zum Vater. Auch da ist die Bibel völlig realistisch. Verführt, verblendet, gefangen von Satan. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien, unseres Retters. Gott lässt es nicht bei dieser Diagnose. Euer Vater ist der Satan. Der Herr Jesus ist die Menschenliebe in Person. Ich möchte hier einfach eine dringende Warnung oder Ermahnung anbringen. Auch wenn wir wiedergeboren sind, Kinder Gottes, mit einer neuen Natur in uns, sind wir immer noch anfällig auf diesen Vater der Lüge. Das wissen wir ganz genau. Wir haben das alte Fleisch noch in uns. Schlagen wir doch 2. Timotheus 2 auf. Wo wir lesen können, dass selbst Gläubige vom Satan wieder gefangen werden können. Da steht Vers 25, er, also der Knecht des Herrn, soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte. Zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden, aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Das ist so eine eindringliche Beschreibung von wiederum sehr realistischen Situationen in unserem Leben, in den Gemeinden. Und es ist gut, wenn wir uns prüfen und uns fragen, bin ich ein Segen für andere? Oder bin ich ein Stachel, geführt vom Satan? Wenn ich in die Gemeinde komme am Sonntag oder am Mittwoch oder in die Gebetsgruppen, Männergebet, Frauengebet, bin ich ein Segen für die anderen? Oder bin ich ein Stachel? Ob ihnen Gott nicht noch Buße gebe, auch hier wieder diese Eigenschaft, die nichts ist wertvoller als diese Bußfertigkeit. Nicht unsere Sündenanfälligkeit ist das Problem. Nicht die Tatsache, dass wir, solange wir leben auf dieser Erde, immer wieder auch noch sündigen werden, fallen werden. sondern unsere Herzensättigkeit, unsere Unbußfertigkeit. Das ist das eigentliche Problem. Und ich möchte einfach auch aus Ermutigung diese Stelle im 1. Johannes 3, 8 lesen, als Schluss für diese Einleitung. Wozu ist der Sohn Gottes erschienen? Warum ist Jesus Mensch geworden? Da steht im Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das hat er getan. Und darum ist er die Freundlichkeit und die Menschenliebe in Person, weil er die Werke Satans zerstört hat. Und darum können wir frei sein. Das ist die einzige Grundlage, die es gibt für echte Freiheit im Leben eines Menschen. Du kannst nirgendwo eine andere Grundlage von Freiheit finden, als genau in dieser Aussage, dass Christus erschienen ist, um die Werke Satans zu zerstören. Er allein kann helfen in allen unseren Nöten. Und so möchte ich lesen Lukas 5, Vers 12 bis 16. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Es begab sich, als er in einer der Städte war. Wir wissen, er war in Galiläa. Es ist gar nicht so wichtig, in welche der Städte er war. Ob es Nazareth oder Kapernaum oder die anderen Städte dort am See Genezareth waren. Warum spielt es keine Rolle? Weil Aussätzige können überall sein. Aussätzige können überall sein. Wir finden ja in der Bibel viel über Aussatz gesprochen. Es ist nicht nur eine physische Krankheit, sondern es ist Inbegriff der Unreinheit und damit der Sünde. Aussatz war eine schlimme, ansteckende Krankheit. Und darum mussten die Menschen für unrein erklärt werden und damit auch ausgestoßen, ausgesetzt werden. Aussatz. Stellen wir uns die tragischen Schicksale vor. Wenn in einer Familie plötzlich bei jemandem Aussatz auftrat, welche Not! Er musste sich dem Priester zeigen gehen. Wir finden ja zwei lange Kapitel im dritten Mosebuch, die über Aussatz sprechen, Kapitel 13 und 14. Der Priester musste es korrekt diagnostizieren und den Betroffenen für unrein oder auch rein erklären, je nach dem Verlauf der Krankheit. Wenn die Krankheit ausgebrannt war, was es ganz offensichtlich gab, das heißt, nicht mehr ansteckend war, konnte jemand vom Priester wieder für rein erklärt und wieder aufgenommen werden, nachdem er ein bestimmtes Opferritual absolviert hatte. Wir können heute nicht mit Sicherheit sagen, was mit dem biblischen Aussatz für eine Krankheit gemeint war. Manchmal wurden auch unterschiedliche ansteckende Krankheiten als Aussatz wahrscheinlich bezeichnet, einfach weil man jemanden isolieren musste, wegen der Ansteckungsgefahr. Am ehesten stimmt wahrscheinlich die Lepra mit dem Aussatz von damals überein. Obschon, wenn wir 3. Mose 13 genau lesen, merken wir, dass nicht ganz alle Symptome übereinstimmen. Es ist aber auch sehr gut denkbar, wir wissen auch, Lepra ist eine der ältesten Krankheiten in der Menschheit. Wir wissen auch, dass sich Krankheiten etwas verändern können in ihrem Erscheinungsbild, je nach Umfeld, je nach Resistenzlage der Bevölkerung und so weiter. Also es könnte sich durchaus um Lepra gehandelt haben, auch wenn wir heute etwas andere Erscheinungsformen haben. Lepra ist eine schreckliche Krankheit. Es ist eine chronische Infektionskrankheit, hat eine ungewöhnlich lange Inkubationszeit, das heißt die Zeit vom Angestecktwerden bis zum Zeitpunkt, wo erste Symptome auftreten. Dauert mindestens mehrere Monate bis zu 20 Jahren, die Inkubationszeit. Der Erreger ist ein säurefestes Stäbchenbakterium, das aus der Gruppe der Mykobakterien, das Mykobakterium Lepra und wie auch die Tuberkulose, das Mykobakterium Tuberculosis, die sind eng verwandt und in Tat und Wahrheit gehen sie oft auch zusammen, diese Krankheiten. Und sehr oft, auch heute noch, sterben die Leute nicht direkt an der Lepra, sondern an der Superinfektion, Überinfektion mit Tuberkulose dann noch. Es gibt heute weltweit wahrscheinlich weniger als 2 Millionen an Lepra Erkrankte. Dank Hygieneverbesserung und natürlich vor allem auch den Behandlungsmöglichkeiten, Antibiotika, ist die Krankheit stark zurückgegangen. Erklärtes Ziel natürlich der WHO, Lepra vollständig auszurotten. Und doch eben, es gibt doch viele Menschen, die daran erkranken. Es ist eine wirklich schreckliche Krankheit. Zuerst treten Hautveränderungen auf, Geschwüre, würde die Bibel sagen, oft leicht über die Haut erhaben, eher unscharf begrenzt. Beim weißen Hauttyp imponieren sie rötlich, beim dunkelhäutigen Typ heller als die übrige Haut. Und diese befallenen Areale, es ist ja nicht nur die Haut, die erkrankt, sondern ganz besonders auch die Nerven. Die Nerven werden rasch zerstört. Also diese Geschwüre verlieren sofort die Sensibilität. Der Kranke spürt nichts. Und das ist nicht ein Segen, das ist eine Tragik. Weil es wäre ja schön, nichts zu spüren, keine Schmerzen zu haben. Aber es führt dazu, dass sie sich verstümmeln, anstoßen, nichts spüren, an den Extremitäten enden. Verbrennungen einfangen, Infektionen, die auftreten, nicht wahrnehmen, weil es nicht weh macht. Und das ist die Tragik daran. Und dann kommt es zu diesen schrecklichen Verstümmelungen, ganz abgesehen von der Verdickungen in der Haut, die dann auftreten, von dem Verändern des Äußeren, dieses aufgeschwollene, verdickte Gesicht, die Elephantiasis, wie man das nennt, wo jemand völlig verändert wird, völlig bei lebendigem Leib zerstümmelt wird. Ein schreckliches Schicksal heute und wie erst damals. Es ist die biblische Charakterisierung der Sünde. Sünde bedeutet ansteckende Unreinheit. Sünde verunstaltet und zerstört. Und wisst ihr, Sünde hat unter Umständen auch eine sehr lange Inkubationszeit. Bis das wirklich zutage kommt. Die Zerstümmelung, die Verunstaltung. Aber es ist auch ein Bild für die Absonderung, der Aussatz. Fliehen von der Sünde sollen wir, sagt die Bibel. Und wir wissen genau, wenn der Unreine einen Reinen berührt, wird nicht der Unreine von der Reinheit angesteckt. Nein, sondern umgekehrt. Es wird immer der Reine von der Unreinheit angesteckt. Das ist das Wesen der Sünde. Das ist das Wesen der biblischen Lehre über die Absonderung. Sie wird heute nicht mehr geglaubt. Ich weiß es. Schlichtwegs nicht mehr geglaubt. Viele wissen es besser, als Gott es weiß. Aber es ist trotzdem wahr. Es wird immer der Reine von der Unreinheit angesteckt. Dieser arme Mann hier also, vielleicht war er noch ganz jung. Vielleicht war er 18-jährig, 30, 50-jährig. Er war nicht nur völlig verzweifelt, vielleicht vergleichbar mit Krebs, wenn heute jemand mit Krebs diagnostiziert wird, wo es keine wirkliche Heilung mehr gibt. Er war nicht nur völlig verzweifelt. Was wir hier sehen, schon in diesem ersten Vers, ist, er glaubte von ganzem Herzen. Er glaubte. Er setzte sein ganzes Vertrauen allein auf den Herrn Jesus. Und damit wird dieser arme Mann sofort zum wesentlich glücklicheren Mann als die ganzen Establishment-Leute, die ganzen Pharisäer und Gesetzeslehrer. Welch glücklicher Mann! Wenn wir das lesen, wie er reagiert auf den Herrn Jesus. Er fiel vor Jesus auf sein Angesicht. Und damit haben wir schon die Definition von was? Von Glauben. Er fiel vor Jesus auf sein Angesicht. Er unterwarf sich dem Herrn und drückte damit aus: Ich bin nichts, du bist alles, du bist alles. Und dieser vorbildliche Glaube kommt auch in seinem Ausruf zum Ausdruck, wenn er sagt: Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Dieser Mann wusste um die große Wahrheit. Und diese Wahrheit bewirkte seinen Glauben. Er verdrängte oder verleugnete diese Wahrheit nicht, wie das heute gemacht wird. Was war denn die große Wahrheit für ihn in seiner Situation? Was war die große Wahrheit? Nichts und niemand auf dieser Welt kann mich retten, als nur du allein. Das war die große Wahrheit. Ist heute genauso wahr, für dich und für mich. Nichts und niemand auf dieser Welt kann mich retten, als nur er. Haben wir diesen Glauben? Haben wir oder anerkennen wir diese Wahrheit in all unseren Nöten und Verzweiflungen und Anfechtungen? Nichts und niemand kann mir helfen, als nur der Herr Jesus. Und ich kann ihn begegnen in seinem Wort. Nicht irgendwie in einer mystischen Erfahrung oder Umgebung. In seinem Wort kann ich ihn jederzeit sehen, erkennen. Dieser, der allein und einzig ist, der mir helfen kann. Und dann sagt dieser aussätzige Mann, wenn du willst. Was meinte er damit? Er meinte damit, ich weiß, du musst nicht. Es ist nicht ein Unrecht deinerseits, dass ich Aussatz habe. Ich bin der Sünder vor dir. Es liegt alles an deiner Gnade, an deiner Barmherzigkeit. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, er will. Und welche Barmherzigkeit, liebe Geschwister, haben wir alle erfahren, die wir von diesem Aussatz der Sünde gerettet wurden, gereinigt, befreit wurden. Schlagen wir doch Römer 12 auf. Welche Barmherzigkeit haben wir erfahren? Und da erinnert Paulus die Christen in Rom genau an diese Barmherzigkeit. Er sagt sogar, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Er meinte auch die Schwestern natürlich, Geschwister. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ihr müsst nicht aufschlagen, aber einfach die wichtige Ergänzung dazu aus 1. Petrus 2. Vers 5. Wir könnten auch wieder hier vorsetzen. Anbetrachts dieser Barmherzigkeit, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wollen wir das? Ja, wir wollen es. Was sind denn, Herr, diese Opfer? Was sind denn die Gott wohlgefälligen Opfer? Gerne wollen wir sie bringen. Eben, Römer 12, Vers 1. Eure Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges Gott. Wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wir könnten im Licht von der Stelle aus dem Petrusbrief sagen, das sei euer vernünftiger Priesterdienst. Der Leib, ein lebendiger Stein, Gott dargebracht. Das ist unser Priesterdienst im Neuen Testament. Von jedem Gläubigen. Es gibt nicht mehr eine Priesterklasse. Wisst ihr, der Priesterdienst im Alten Testament ist nicht unser Vorbild für unseren Dienst heute. Das ist nicht so. Ich betone das einfach, weil nach meinem Empfinden, das manchmal getan wird und zu sehr getan wird, auf die Opfer, auf den alttestamentlichen Priesterdienst eingegangen und versucht, was wir daraus holen können für uns. Das ist nicht falsch, aber wir müssen die Betonung richtig setzen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und was die Leute dort erfahren haben im Alten Testament, ist uns, leider ist in der Schlachterbibel zweimal mit Vorbild übersetzt. Und es sollte heißen, ist uns als Warnbild gegeben. Als Warnbild. Wie sich die Israeliten der Wüste aufgeführt hatten, von Gott abgefallen sind. Das ist nicht unser Vorbild. Vorbild hat etwas zu tun mit etwas Gutem, dem ich nacheifere und ich erreiche es nie. Mein Vorbild, Paulus. Mein Vorbild, Christus. Ich weiß, ich erreiche es nie, aber sie sind meine Vorbilder. Aber diese Dinge sind unsere Warnbilder. Unser Vorbild ist der vollkommene Hohepriester, wie er im Hebräerbrief beschrieben wird. Und das ganze Alte Testament mit diesem herrlichen Beschreibung des Priesterdienstes, des Opferdienstes. Aber es war alles nur was? Eine Vorschattung auf ihn. Eine Vorschattung. Und ich kann euch sagen, der Schatten und die Realität sind völlig unterschiedlich. Wollen wir lieber den Schatten? Oder wollen wir lieber das Reale, den Herrn Jesus Christus? In Tat und Wahrheit haben wir eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Priesterdienst im Alten Testament. Unser Hohepriester und Herr hat alle Bilder und Schatten erfüllt. Das ist genau die Aussage des Hebräerbriefes. Ja, der Priesterdienst im Neuen Testament ist sogar ganz und gar unterschiedlich zum Alten Testament. Zum Beispiel, die Priester waren ja Mittler zwischen dem Volk und Gott. Stellt euch vor, wir würden heute behaupten, dass das noch immer so wäre. Dass wir die Mittler wären zwischen den Menschen und Gott. 1. Timotheus 2,5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Aber vielleicht der wesentlichste Unterschied vom alttestamentlichen zum neutestamentlichen Priestertum. Die Priester im Alten Testament nehmen. Die Priester im Neuen Testament geben. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Die Priester im Alten Testament empfingen ununterbrochen Gaben und Opfer aus den Händen des Volkes und verarbeiteten diese Opfer, weil Gott es so angeordnet hatte. Der einzig wahre Hohepriester des Neuen Testamentes hat nichts genommen als Opfer. Er hat sich selber gegeben. Ist das nicht ein wesentlicher Unterschied? Darum ist ja auch Abraham mit Isaak so eine treffende Vorschattung auf den Herrn Jesus. Isaak war Abrahams Liebstes. Isaak war er selber. Isaak war seine Seele, Abrahams Seele. Und er war bereit, sie zu geben. Und so wird uns auch hoffentlich ganz klar, was im Wesentlichen der Priesterdienst des Gläubigen im Neuen Testament darstellt. Was denn das Wesentliche? Anbetung, Lob und Dank? Nein, nicht primär, nicht primär, sondern 1. Petrus 2,5 und Römer 12,1. Lasst euch einbauen als lebendige Steine. Gebt euch selber als lebendige Steine in den Bau Gottes. Und lasst uns unsere Leiber darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei unser vernünftiger Priesterdienst. Ich lese weiter im Vers 13 in unserem Kapitel Lukas 5. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Niemand, der so wie diesem aussätzigen Mann zum Herrn Jesus kommt, wird je von ihm abgewiesen werden. Nie wird jemand so hinausgestoßen werden von ihm. Wohl aber derjenige, der kommt und sagt: Du musst. Das habe ich nicht verdient. Du musst. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend schon so viel Schlimmes erlebt von den Menschen. Du musst. Oder andere solche Aussagen. Ich bin der und der. Du musst mich heilen, mir helfen, mich retten, mich segnen. Was für eine vorbildliche Haltung des Glaubens sehen wir hier. Auch für uns Gläubige. Und dann die Antwort des Herrn Jesus. Ich will. Sei gereinigt. Welch ein Wort, welch eine Vollmacht und Kraft und Gnade. Zum wiederholten Mal wird das in diesem ersten Kapitel gesagt, im Lukas-Evangelium. Was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft spricht? Ich will, sei gereinigt. Und es sprach dieses derselbe, der sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Es ist genau derselbe, der hier sprach: Ich will, sei gereinigt. Welch ein Gott haben wir, dem wir dienen dürfen. Lasst uns ihm unsere Leiber geben als lebendiges Opfer. Er, der vollkommen Reine, rührt diesen unreinen Menschen an. Und sogleich wich der Aussatz. Wie anders ist das als die vielen heute selbst ernannten Heiler, die beten und auftreten vor Video und Fernsehen und Radio und überall und groß mit Hokuspokus und dann, ja, jetzt ist es schon ein bisschen besser und vielleicht, ja, Kopfweh ist gewichen und Rückenschmerzen. 3 Tage später ist es wieder da. Da war ein Mann voll mit Aussatz. Sogleich wich der Aussatz. Vers 14. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Wahrscheinlich war es derselbe Priester gewesen, der diesen Mann auch für aussätzig und unrein und ausgestoßen erklärte. Er musste ihn kennen. Und mit Sicherheit hatte dieser Priester nie erlebt, dass ein Mann voll Aussatz plötzlich hundertprozentig und vollkommen geheilt und rein vor ihm steht. Mit Sicherheit nie so etwas erlebt. Und das nur durch die Berührung dieses Menschen, Jesus Christus. Es gibt nur eine Schlussfolgerung. Er muss der Messias sein. Er muss der Messias sein. Leider lesen wir hier in unserem Text nichts davon, dass der Priester auch kam und auf sein Angesicht fiel vor dem Herrn und ihm dankte für diese Heilung und um die Heilung seines eigenen Sündenaussatzes bat. Leider lesen wir nichts davon. Wir wissen nicht, durch wen sich schlussendlich diese Nachricht von dem, was Jesus getan hat, verbreitete. Waren es Beobachter? Waren ja ganz sicher Menschen mit Jesus, die das gesehen haben. War es doch der Geheilte selber? Oder war es der Priester? Tatsache ist, dass der Herr Jesus ihm befahl dem Geheilten. Er befahl ihm, es zu erzählen, im Radio und Fernsehen. Nein. Das wären wir in der falschen Zeit, das ist nämlich heute so. Wisst ihr, was ist oft das Problem mit Zeugnissen? Mit Zeugnis geben. Da schließe ich mich voll mit ein. Was ist unser Problem als Menschen, als Christen, als Gläubige im Zeugnis geben, wenn wir etwas Schönes, Großartiges erlebt haben? Es geht sehr oft um den Menschen. Und es ist nicht einfach, wirklich und alleine Gott die Ehre zu geben. In den allermeisten Zeugnissen. Es gibt viele liebe, verbundene Gemeinden, aber sie legen so einen Wert darauf. Zeugnisse. Ja, aufgrund welcher Stellen im Neuen Testament denn? Ich bin nicht gegen Zeugnis geben. Die Bibel, die das Neue Testament spricht, aber nicht von in der Form. Erzählt das Gute von vorne. dass es alle hören, sondern lasst einander Anteil haben. Das ist am Guten und am Schlechten, an den Siegen und an den Niederlagen. Eine gute Art, allein Gott die Ehre zu geben, sehen wir hier aus diesem Text, dass nicht aktiv von mir aus zu tun, sofort meine geistlichen Erfolgserlebnisse allen zu erzählen. Nein, für mich behalten. Gott wird schon dafür sorgen, wenn er möchte, dass andere Geschwister davon profitieren, dass ich es dann weitersagen kann. Wenn ich gefragt werde, zum Beispiel. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion hier. Er befahl ihm, es niemand zu sagen. Ein anderer Grund, das ist schon klar, wird auch gewesen sein, der Herr Jesus hat sich, wo er konnte, zurückgenommen. Niemand konnte dem Herrn Jesus auch nur ansatzweise vorwerfen, er stelle sich selber dar oder er werbe für seine Wunder. Auch nur ansatzweise. Genau das wollte er nicht. Er wollte nicht, dass das Volk ihn nahm und zum König machen wollte. Das war nicht sein Auftrag. Und trotzdem verbreiteten sich ja die Berichte über all seine Werke wie ein Lauffeuer. Die Gesunden wollten ihn hören und sehen und die Kranken wollten geheilt werden. Wir können uns fragen, wie viele wollten wohl von ihrem Aussatz, das heißt von ihrer Sünde, geheilt werden. Dann lese ich noch Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Im Lukas-Evangelium wird ja der Herr Jesus ganz besonders in seiner Menschlichkeit gezeigt. Wie sehr er Mensch war, wie du und ich. Und als Mensch im Dienst für Gott ist eben eine Sache unverzichtbar, nicht wegzudenken. Und das ist diese Gebetsverbindung zum Herrn. Die Gebetsverbindung. Und ich bin ganz sicher, dass der Herr Jesus nicht nur zurückgezogen viel betete, sondern dass seine Gebetsverbindung zu seinem himmlischen Vater immer intakt war, immer vorhanden war. Betet ohne Unterlass, Unterbrechung. Das deutet doch genau auf diese Gebetsverbindung hin. Das soll unser Leben prägen, unseren Alltag prägen. Wenn wir arbeiten, im Beruf, wenn wir zu Hause sind, es darf sogar unseren Schlaf prägen. Die Gebetsverbindung zu unserem treuen Herrn. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind auf der Durchreise. Wir sollen zurückgezogen von dieser Welt und ihren Philosophien und Wertmaßstäben leben. Und das mitten in der Welt, in allen Realitäten, die uns umgeben. Und das ist möglich. Das ist möglich durch diese andauernde Gebetsverbindung zu unserem Herrn. Und da wollen wir darum bitten, dass das wachsen darf in einem jeden von uns. Es ist tatsächlich möglich, dass man diese Verbindung immer offen halten kann. Das habt ihr sicher auch schon erlebt. Man kann einschlafen in der Gebetsverbindung zum Herrn Jesus, redend mit ihm. Und man kann erwachen im Gebet mit dem Herrn. Und man kann sogar im größten Stress sein, wo wir merken, es ist die Gefahr, dass ich innerlich total aufgerieben werde. Und genau dort ist es möglich, die Gebetsverbindung zu ihm zu halten. Das ist eine große geistliche Wahrheit, eine Realität. Betet ohne Unterlass, das ist möglich. Das ist nicht meilenweit entferntes Ziel, ausgerichtet zu bleiben auf den Herrn Jesus. Ich persönlich habe viel, viel da noch zu lernen. Aber ich weiß, es ist möglich. Und ich wünsche uns allen, dass wir das Vorbild des Herrn uns beherzigen. Und dann gibt es auch diese Phasen, wie wir hier sehen, wo wir eben wirklich zurückgezogen an Orten der Einsamkeit, wo diese Welt nicht hingelangt, sein sollen zum Gebet. Aber es braucht beides. Es braucht diese offene Gebetsverbindung zu ihm, in allem, was wir tun. Und dann darf es auch diese Zeiten geben, des Rückzugs. Ich möchte zum Schluss was noch lesen aus Philipper 4. Vers 6, der bekannte Vers. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. So herrlich, wir dürfen immer einfach mit Jesus sprechen, was wir auch tun. Ihm sagen, was ist, was uns beschäftigt. Ihn fragen, in jeder Situation, in allem die Anliegen vor ihm kund werden lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, du treuer Herr und Heiland, Jesus Christus, du Retter voller Erbarmen, der du die Menschenliebe in Person bist, wir danken dir für deine große Gnade, für deine Barmherzigkeit, dass du Aussatz sogleich heilen kannst, auch den Aussatz der Sünde sogleich heilen, Herr. Und so wollen wir vor dich kommen wie dieser Mann, Herr. Wir wollen uns auf unser Angesicht werfen, innerlich vor dir. Und dir sagen, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Wir danken dir für deine Gnade, dein Erbarmen, deine Hilfe, die Kraft, die du gibst für jeden Schritt in unserem Alltag. Herr, lass uns auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen ganz nahe bei dir sein. Du siehst, was wir alles geplant haben an Aktivitäten, dass wir auch dein Evangelium leuchten lassen möchten hier in unserer Umgebung. Herr, hilf du, bereite du auch Menschen vor. Du bist der gleiche heute wie damals, als du dem aussätzigen Mann gesagt hast, ich will, sei gereinigt. Wir danken dir, treuer Herr. Amen.